Wir wollen den einfach zusammen nicht nur lesen, ne? Steht mal alle auf, sondern da ist ja auch etliches an Gefühl mit drin. Und so wie der Franz gesagt hat, was hindert uns denn ein Fest zu feiern, während wir das lesen und du einfach so den Wunsch hast, einen Jubel loszulassen oder irgendwas anders oder vor Freude vor dir hin zu wackeln oder was auch immer. Du darfst es tun. Ja? Es wird keiner komisch auf dich gucken. Und währenddessen lesen wir einfach so entlang. Amen? Also Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele! Loben will ich den Herrn mein Leben lang, will spielen meinem Gott, solange ich bin. Vertraut nicht auf Edle, auf einen Menschensohn, bei dem keine Hilfe ist. Sein Geist geht aus, er kehrt wieder zu seiner Erde. Am selben Tag gehen seine Pläne verloren. Glücklich der, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung auf dem Herrn seinem Gott steht, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was in ihnen ist, der Treue hält auf ewig. Er schafft Recht dem Bedrückten, er gibt dem Hungrigen Brot. Der Herr macht die Gefangenen frei, der Herr öffnet die Augen der Blinden, der Herr richtet die Gebeugten auf, der Herr liebt die Gerechten, der Herr behütet die Fremdlinge, Waisen und Witwen hilft er auf, aber er krümmt den Weg der Gottlosen. Der Herr wird regieren in Ewigkeit, dein Gott Zion von Geschlecht zu Geschlecht. Halleluja! Amen! Preis den Herrn! Wollen wir dem Herrn einen Applaus geben? Ihr kriegt kurz Zeit, eure Bibeln wegzutun und dann ein Halleluja für Jesus! Preis sei dir, o Herr, für deine große Macht und Treue! Wir ehren deinen mächtigen Namen, Jesus. Du bist einfach wunderbar. Du bist einfach mit Klasse und Herrlich. Jesus, dir sei alles Lob und alle Ehre. Wir rühmen dich, denn du bist unser Herr. Wir preisen dich, denn du bist der König. Wir ehren dich, weil keiner ist wie du, oh Gott. Du bist der Gott, der den Bedrückten frei macht. Du bist der Gott, der die Witwen und die Weisen schützt. Wir preisen dich, oh Herr, König der Könige, Herr aller Herren. Niemand ist wie du, oh Herr. Dein Wort ist ewig. Halleluja. Ehre sei deinem mächtigen Namen, Jesus. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja. Preis sei dem Herrn. Halleluja. Jetzt dürft ihr euch setzen. Wir starten heute Abend mit 2. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 13. Also heute Abend, muss ich euch sagen, fühle ich mich richtig entspannt. Gestern hat mich die Uhr ein bisschen in Bedrängnis gebracht, aber nach dem, was mein Mann jetzt heute Morgen gepredigt hat, dass es bis um 12 Uhr gehen darf und noch länger, und falls einer uns tot umfällt, dann muss man den nur umarmen und schon ist er wieder auferweckt. Bin ich total entspannt. Amen? Seid ihr auch entspannt? Halleluja. Dann legen wir los. Genau. Das Thema von heute Abend wird sein, Rosemarie, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und zur Einleitung dieser Vers: Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wollen wir uns das mal zusprechen? Und anstatt von mit euch allen, sagst du einfach dem, der neben dir sitzt, sei mit dir. Sprecht euch einfach einander zu. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes.
Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes.
Ja, genau. Und sie sei auch mit dir. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit dir.
Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit dir.
So. Was ist nun die Gemeinschaft des Heiligen Geistes? Ich denke, dieser Vers kennen wir alle auswendig, oder nicht? Von Kindheit an habe ich diesen Vers immer gehört. zum Schluss von vielen Gottesdiensten wird er ja gesagt, ne? In gewissen, wie soll ich jetzt das ausdrücken, in gewissen Kirchen, genau, wird dieser Satz oft gebraucht, ne? Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Was nun die Gnade des Herrn Jesus Christus ist, das wissen wir oder auch nicht, aber das ist heute nicht das Thema. Was die Liebe Gottes ist, das wissen wir auch oder auch nicht, aber das ist auch nicht das Thema. Das Thema heute ist dieser dritte Bestandteil des Satzes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Jetzt habt ihr die Gelegenheit, mir diesen Vers zu erklären. Was das bedeutet für dich ganz persönlich, was du dir so darunter vorstellst. Weil wenn Paulus sagt, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen, dann meint er ja etwas damit. Alltag? Wer hat noch einen Impuls? Carmen? Du kannst auf Spanisch sagen, ja. Der Heilige Geist gibt uns allen gemeinsam dieses Empfinden, dass wir ihm nachfolgen und Gott lieben. Mach's doch nicht so geistlich. Denk doch mal ganz praktisch. Sein Wort, sein Leben, seine Wahrheit. Ja. Wenn ich sage, Frauke, komm, lass uns mal Gemeinschaft haben. Ne? Und die Frauke guckt mich an, denkt, was will sie damit sagen? Gell? Ganz komisch guckt sie mich dann an. Nein, was würdest du dann dir vorstellen, wenn ich zu dir sage, komm, lass uns mal Gemeinschaft haben? Genau, dann verbringt man zusammen einen Tag und dann sitzt man nicht nur so nebeneinander, oder? Nein, was macht man denn? Man erzählt, sie erzählt mir, ich erzähle ihr, dann erzählt wieder sie und dann erzähle ich, ja? Und dann trinkt man zusammen eine Tasse Kaffee, wenn man Hunger hat, isst man vielleicht was, ja? Genau, dann tauscht man sich aus und merkt, genau, das ist einfach zusammen sein, das bedeutet Gemeinschaft haben. Und jetzt, wenn wir an den Heiligen Geist denken, ich habe ja gestern gesagt, es ist was ganz Besonderes, die Gemeinschaft, in der wir uns hier befinden, nicht wahr? Wir befinden uns in unserer Gemeinschaft, die Gemeinschaft der Heiligen, die sichtbaren Heiligen und dann auch sämtlichen Unsichtbaren, die um uns herum sind, sind auch Teil unserer Gemeinschaft. Gott Vater, Gott Sohn, der Heilige Geist, die Engel, das ist unsere ganze Gemeinschaft. Und deshalb, wenn Paulus sagt, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen, dann ist das noch mehr wie meine Gemeinschaft mit Frauke, nicht wahr? Das ist etwas viel, viel Kostbareres. Die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist können wir nicht vergleichen mit der Gemeinschaft, die zwischenmenschlich oder die in einer Familie vorhanden ist. Weil die Gemeinschaft, die ich mit dem Heiligen Geist habe, so eine innige Gemeinschaft habe ich nicht mal mit meinem Mann. Weil schlichtweg mein Mann, der denkt oft anders wie ich. Ne? Der ist manchmal auch stur mit mir, ja? Oder die Frau. Dann hat man oft Meinungsverschiedenheiten. Ja? Und mein Mann, der ist ja auch nicht in mir, der ist nur außerhalb von mir. Nicht wahr? Mein Mann wird auch nicht für alle Ewigkeiten mir meine Erlösung garantieren, sondern es ist der Heilige Geist, der mir für alle Ewigkeit die Erlösung garantiert. Da sehen wir, das hat eine viel, viel tiefere Beziehung. Wenn ich mal vor dem Thron Gottes stehe und Gott, der Vater, mein Leben richtet, meint ihr, dass mein Mann daneben mir steht und mich rechtfertigt? Oder dass ich dann sagen kann, der war die ganze Zeit schuld. Die ganze Zeit. Ja? Nein, da stehe ich dann ganz allein. Für meine Erlösung ist nicht mein Mann zuständig, sondern da bin ich selber zuständig und für das, wie ich mein Leben führe mit Jesus, ist auch nicht er zuständig und ist auch nicht die Gemeinde zuständig. Da ist der Heilige Geist zuständig mit mir zusammen. Und wenn ich Gemeinschaft haben möchte mit dem Heiligen Geist, dann bedeutet das, dass der Heilige Geist sich ständig an das angleichen muss, was ich mir so vorstelle und wie ich mir das denke, nicht wahr? Damit wir eine gute Gemeinschaft haben. Andersrum, genau, andersrum. Andersrum. Die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist klappt nur dann gut, wenn ich lerne, mich auf ihn einzulassen. Aus einem einzigen Grund, weil der Heilige Geist immer Recht hat. Amen? Er hat immer Recht. Wenn der Heilige Geist und ich uns mal uneins sind, dann kann man schon im Voraus wissen, dann habe ich Unrecht. Und der Heilige Geist hat wieder mal Recht. Und manchmal geht es uns doch so, dass wir denken, nee, das ist doch so, wie ich mir das denke. Und dann hören wir so das leise Warnen vom Heiligen Geist gar nicht mehr. Nicht wahr, ist das schon manchmal so gegangen, dass du ganz tief, aber nur ganz tief in dir weißt, eigentlich sollst du es anders machen und dann machst du es doch so, wie du denkst. Und dann an der Konsequenz merkst du dann, du hättest doch, das war vielleicht doch der Heilige Geist, der dich da noch gewarnt hat, ja? Und so möchte der Heilige Geist seine Gemeinschaft mit uns persönlich einfach vertiefen, damit wir lernen, auf ihn zu hören und mit ihm eben diese Gemeinschaft zu haben. Aber jetzt breitet Paulus das ja auf eine gemeinschaftliche Ebene aus. Er sagt ja nicht, es sei nur mit dir, sondern die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das bedeutet, wenn der Heilige Geist in unserer Mitte wirkt, mit wem möchte er dann Gemeinschaft haben? Nur mit ein paar Speziellen? Nein, mit uns allen. Mit jedem Einzelnen möchte der Heilige Geist Gemeinschaft haben. Und das ist dann auch der Grund, wenn wir uns austauschen, so wie vorher, was hast du vom Herrn, was hast du vom Herrn und so weiter, dann ist es ganz äußerst selten, dass diese Hälfte nur Segnungsworte hat und diese Hälfte lauter Gericht. Ja. Weil wenn der Heilige Geist an uns wirkt, dann hat er für uns alle etwas Ähnliches. Und deshalb heißt es auch, man braucht eine Bestätigung. Die Gemeinde muss das prüfen, was gesagt wird. Und wie prüfen wir es? Angenommen, der John empfindet dasselbe, der Lutz empfindet dasselbe, der Heiko empfindet dasselbe, die Ellen empfindet dasselbe, dann wissen wir ganz sicher, das ist dann vom Heiligen Geist gewirkt. Amen. So können wir prüfen, wenn wir füreinander Worte haben. Weil der Heilige Geist wird sich ja nicht widersprechen. Nicht wahr? Wir alle zusammen, wir gehören zu einer großen Familie. Galaterbrief Kapitel 3, ab Vers 25. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Zuchtmeister. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Wir alle, wir sind Kinder Gottes. Es gibt keinen, der mehr Kind Gottes ist, wie der andere. Wir sind alle auf gleiche Weise Kinder Gottes. Amen? Oder denkt ihr, einer ist mehr oder einer ist weniger? Nein, wir sind alle gleich. Und dann sagt Paulus in Vers 27, ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid. Jetzt machen wir hier kurz eine Klammer. Morgen Nachmittag um 3 haben wir eine Taufe. Jeder, der gerne dabei sein möchte, darf bitte um 3 sich am Schwimmbad einfinden. Und jeder, der noch nicht getauft ist, hat jetzt heute Nacht noch die Möglichkeit, den Herrn zu fragen, ob nicht morgen sein Tag ist. Weil hier steht, alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus, was? Angezogen. Und was ist mit denen, die nicht getauft sind? Die laufen noch nackig rum. Ha! Alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, wir gehen jetzt mal davon aus, alle sind getauft, ja? Ihr habt Christus angezogen. Was bedeutet denn das, ich habe Christus angezogen? Er ist ein Teil von mir. Ich habe ihn richtig an. Er ist ein Teil von mir geworden. Mein Verstand, meine Gefühle, mein ganzes Sein, meine Gedanken, mein Reden, alles wird geprägt von Christus. Und wenn ich dann rumlaufe, was sehen die Leute an mir? Vom Natürlichen ausgehend seht ihr meine Klamotte, nicht wahr? Und wenn ich Christus anhabe, was sehen die Leute an mir dann? Hoffentlich Christus. Na, hoffentlich sehen sie Christus an mir. Genau. Wir kommen schon noch darauf, was passiert, wenn man das nicht sieht, ne? Jetzt gehen wir rüber zum Epheserbrief. Kapitel 1, die Verse 4 und 5. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos, so wie wir gestern gehört haben, vor ihm seien in Liebe, und er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft durch Christus Jesus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Das ist also das, was Gott möchte. Der große Wunsch Gottes sehen wir hier in diesem Vers. Eine Familie zu haben von lauter Kindern Gottes, die zur Sohnschaft bestimmt sind, schon bevor die Welt gegründet worden war. Wir sollen gemeinsam heilig und untadelos sein in Liebe. Miteinander. Denkt jetzt nicht immer nur an euch. Mir ist ganz wichtig, dass wir diesen Abend heute dazu nehmen, auf unser Miteinander zu beziehen. Weil, was sagt das Wort? Wir sind in Christus eins. Wir sind in Christus eins. Ich habe mich schon manchmal gefragt, wenn Gott uns hier sitzen sieht, sieht er dann einen oder sieht er mehrere? Eine Braut, genau. Eine Braut sieht er. Natürlich sieht er auf jeden Einzelnen. Aber wenn es um die Braut Christi geht, da ist kein Einzelner mehr sichtbar, da ist die ganze Braut sichtbar. Und die ganze Braut muss heilig und untadelos sein. Das geht nicht, dass nur die halbe Braut heilig und untadelig ist und der Rest kann machen, was er will. Also dazu hat Gott uns bestimmt, zur Sohnschaft in Christus Jesus. Jetzt gehen wir ins Kapitel 4, die Verse 22 bis 24. Was den früheren Lebenswandel angeht, habt ihr den alten Menschen abgelegt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Dagegen werdet ihr erneuert in dem Geist eurer Gesinnung und ihr habt den neuen Menschen angezogen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Hier sehen wir einen großen Unterschied. Uns gab es mal alt und jetzt gibt es uns neu. Amen. Was ist mit dem alten Menschen passiert? Der alte Mensch, das ist das, was es gab, bevor wir zu Jesus Christus kamen. Das ist der alte Mensch. Und da sagt der Korintherbrief, sobald wir zu Christus kommen, wird aus uns eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Und siehe, es ist etwas Neues geworden. Und dieses Neue, das ist das, was jetzt in mir ist, der göttliche Same, den Gott in mich gelegt hat, diese neue Schöpfung, die geistlich geschaffen ist in mir. Mein Leib ist immer noch derselbe, aber in mir bin ich jetzt völlig jemand ganz was Neues. Und da heißt es hier, Paulus stellt es wieder so dar, wir haben den Alten ausgezogen und wir haben den Neuen angezogen, weil der neue Mensch ist nach Gott geschaffen. Der neue Mensch hat göttliche Züge, göttliche Eigenschaften. Und dieser neue Mensch ist geschaffen in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und deshalb hat Gott mit uns kein Problem. Weil Gott sieht nicht auf das Alte, Gott sieht auf das Neue. Und so wie Jovan das schon erklärt hat, wir dürfen dem Alten nicht erlauben, dass er wieder über den neuen Menschen herrscht. Das bedeutet, unsere alten Begierden aus dem alten Leben, die dürfen nicht mehr Raum haben in meinem neuen Leben. Das heißt, wenn ich früher ein Schwindler war, dann sollte ich jetzt mir das abgewöhnen in Christus. Wir müssen das abtöten, sagt der Paulus. Nicht nur versuchen, es nicht mehr zu tun, sondern Jesus war auch ganz streng. Was hat er zu der Hure gesagt? Hat niemand einen Stein geworfen? Ich auch nicht. Und jetzt kannst du wieder gehen. Aber er hat nicht gesagt, versuche es nicht wieder zu tun. Ja? Er hat gesagt, sündige nicht mehr. Das hat er bestimmt nicht in so einem, sündige nicht mehr, ja. Arme Frau, gell. Nein, sündige nicht mehr, das ist eine klare Anweisung. Und das bedeutet, dass wir mit der Sünde hat umgehen müssen und sie einfach lassen. Was auch immer es kostet. Wie hat Jesus das dargestellt? Wenn ich mal so diese Bewegung mache, welcher Vers fällt euch ein? Ist dir dein Auge ein Anlass zur Sünde? Reiß es lieber aus und schmeiß es weg. Ist dein Arm dir Anlass zur Sünde? Hack ihn ab und schmeiß ihn weg. Es ist besser für dich, humpelnd ins Reich der Himmel einzugehen, wie gar nicht. Nicht wahr? Jesus war ein ganz komischer Evangelist. Ja? Ganz direkt, und das ist das, was ich an Jesus so liebe. Er ist gekommen und hat allen die Wahrheit gesagt. Er hat nie um den heißen Brei geredet, sondern er hat die Wahrheit gesagt, selbst wenn es weh getan hat. Weil wenn es uns nicht weh tut, dann ändern wir meistens auch nichts. Sind wir nicht so? Es muss uns manchmal weh tun, damit sich tatsächlich was ändert in unserem Leben. Damit uns der Ernst der Lage bewusst wird. Also wir alle, wir haben einen neuen Menschen bekommen, geschaffen in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ist nun jeder neue Mensch bei uns gleich heilig und gleich gerecht? Nee, das, was Gott gemacht hat an dir. Ganz klar, wir haben alle von Gott das Gleiche bekommen. Wir haben alle dieselbe Grundausstattung, würde man sagen. Nicht wahr? Wir haben alle dasselbe bekommen. Und jeder Einzelne ist nun verantwortlich, wie er damit umgeht. Jetzt kann ich mit dieser Grundausstattung verantwortlich umgehen, so wie der Hebräerbrief sagt, achtet auf eure Erlösung, wie ihr damit umgeht, wie ihr sie verwaltet, heißt es im Hebräerbrief Kapitel 2. Ich kann das richtig verwalten, ich kann es aber auch wieder vermasseln. Deshalb ist es gut, wenn wir anhand vom Wort Gottes uns zeigen lassen, wie wir unsere Erlösung richtig verwalten. Und das bedeutet, dass wir den früheren Lebenswandel ablegen und uns erneuern lassen, so wie es hier geschrieben steht. Wer hilft uns dabei? Es ist der Heilige Geist. Im Johannesevangelium heißt es, wenn ihr euch notieren möchtet, Johannes 16, Vers 13, der Heilige Geist wird uns in alle Wahrheit hineinführen. Der Heilige Geist wird uns in alle Wahrheit hineinführen. Auf jeden Fall. Wenn du bereit bist, dich vom Heiligen Geist führen zu lassen, dann wird er das auch machen. Bist du dir dessen sicher? Amen. Wollen wir das zusammen sagen? Der Heilige Geist führt mich in alle Wahrheit. Der Heilige Geist führt mich in alle Wahrheit. Amen. Jetzt gehen wir wieder ins erste Kapitel vom Epheserbrief. Die Verse 17 und 18. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist und was die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Wer erleuchtet unsere Herzen? Der Heilige Geist. Deshalb sagt Paulus, Gott der Vater gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung, weil er erleuchtet unsere Herzen. Auf welchem Weg führt uns also der Heilige Geist in die ganze Wahrheit? Auf diesem Weg der Offenbarung und indem er die Augen unseres Herzens erleuchtet. Das bedeutet, da wo ich es nicht blicke, da wo alles so dunkel aussieht und so konfus, da bringt der Heilige Geist dann Licht hinein und auf einmal kann ich das erkennen. So geht es uns doch oft, dass wir meinen, das kann ich überhaupt nicht verstehen und auf einmal bringt der Heilige Geist Licht hinein und auf einmal hat man es verstanden. Ich habe mich bekehrt im Mai. Und im Mai ist ja immer Pfingsten, nicht wahr? Ich habe mich Anfang von Mai bekehrt, am 9. Mai 1989. Und gegen Ende von Mai in dem Jahr war dann Pfingsten. Und damals habe ich noch auf einer Bank gearbeitet in Stuttgart. Und ich war so richtig glücklich. Ich war endlich erlöst. Ich war so richtig Feuer und Flamme für Jesus. Und dann am letzten Arbeitstag vor Pfingsten haben sich zwei ältere Kolleginnen unterhalten und ich habe nur zugehört. Dann sagt die eine zu der anderen, weißt du, was Pfingsten ist? Und dann hat die andere gesagt, keine Ahnung, Hauptsache wir sind frei. Das muss irgend so ein christliches Fest sein, hat dann die andere wieder gesagt. Und dann hat die zweite geantwortet, also mich interessiert das gar nicht, Hauptsache wir sind frei. Und dann habe ich gedacht, ja, was ist denn Pfingsten? Mann, jetzt bin ich gläubig. Und zum Glück wissen die das noch nicht. Sonst könnte ich denen nicht mal sagen, was Pfingsten ist. Ich bin ins Schwitzen gekommen. Ich konnte kaum erwarten, dass dieser Arbeitstag endlich zu Ende ist. Weil ich fertig war, bin ich raus aus der Bank, bin in die christliche Bücherei und habe gesucht ein Buch, das mir Pfingsten erklärt. Und dann habe ich eins gefunden, der Heilige Geist und du. Und dann bin ich da gestanden an der S-Bahn und habe gelesen. Ich weiß nicht, wie viele S-Bahnen ich verpasst habe an dem Tag. Auf jeden Fall, wo es dann dunkel war, habe ich gemerkt, ich muss ja noch nach Hause. Und ich habe das Buch gelesen und ich habe es nicht verstanden. Ich habe überhaupt nichts verstanden. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wieso blicke ich das nicht? Eigentlich bin ich ja intelligent. Und warum verstehe ich das nicht? Und ich war so in einem inneren Konflikt. Und dann habe ich gedacht, jetzt nehme ich die Bibel. Vielleicht finde ich ja da was. Und dann wird man ja durch so die Bücher, wird einem ja geraten, wo man danach lesen kann und so weiter. Und dann habe ich Apostelgeschichte gelesen, dann war es ja ganz klar. Auf einmal war es ja ganz klar, da steht ja alles geschrieben. Und dann war ich so glücklich, dass ich meine Antwort hatte. Und da habe ich gemerkt, wie der Heilige Geist meine Verzweiflung gesehen hat, weil ich unbedingt wissen musste, was das alles ist. Und wo ich es dann entdeckt habe und wo ich das dann alles gekriegt habe, dann war ich umso glücklicher. Und dann war ich ein Zeuge in meiner Arbeit. Dann konnte ich denen erklären, nachdem dann Pfingsten vorbei war, habe ich dann einfach die Karten auf den Tisch gelegt und gesagt, wissen Sie denn nicht, was Pfingsten ist? Und dann habe ich denen erklärt, was Pfingsten ist, gell? Und habe ihnen sogar ein Lied über Pfingsten gedichtet und habe es ihnen vorgesungen. Solche verrückten Dinge macht man, ja, wenn man frisch bekehrt ist. Und das sollten wir aber auch nicht verlieren, ihr Lieben. Ja? Lasst euch doch mal verrückte Dinge einfallen. Wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Ich habe sogar ein Traktat entworfen, weil ich wusste nicht, dass es das überall zu kaufen gibt. Da habe ich gedacht, das muss ich allen Leuten sagen. Und habe ein Traktat entworfen. Und dann habe ich in einem Laden so einen großen gelben Luftballon gesehen. Nicht so ein richtiger Luftballon, so diese, was man auf den Volksfesten kaufen kann. Ein lachendes Gesicht mit Füßen und mit Händen. Und dann habe ich ein gelbes T-Shirt daheim gehabt. Das sah genauso aus in der Farbe wie dieser Luftballon. Und da stand drauf, don't worry, be happy. Und das habe ich zum Anlass für mein Traktat genommen. Dann bin ich mit diesem Luftballon durch die Königstraße gelaufen. Und mit meinen Traktaten. Und habe den Leuten erzählt, sie müssen sich keine Sorgen machen. Das stand auf meinem T-Shirt. Sie müssen einfach nur glücklich werden. Und dann habe ich meine Traktate verteilt. Ja, weil ich war so glücklich, weil ich hatte etwas begriffen, was mich schier zur Verzweiflung getrieben hatte. Und so ist es, was der Heilige Geist an uns wirkt, ihr Lieben. Wenn du wirklich etwas willst, wird Gott es dir niemals verweigern. Wenn du wirklich mit vollem Eifer den Herrn suchst, dann lässt der Herr sich finden. Amen. So sagt es die Bibel. Der Herr lässt sich finden von jedem, der ihn sucht. Und jeder, der von Gott einfach himmlische Reichtümer haben möchte, Offenbarungen, der kriegt sie. Ich kriege es immer wieder und ich bin Gott so dankbar dafür. Weil wenn es dir langweilig ist, ihr Lieben, dann sucht nicht am Fernsehen. Dann sag, Herr, hast du nicht was Neues? Hast du nicht eine Offenbarung? Und dann schnapp dir deine Bibel und lass dich doch von Herrn überraschen. Lass dir doch die Langeweile von Jesus vertreiben und nicht von irgendwelchen anderen krustigen Dingen aus dieser Welt. Weil das baut deinen neuen Menschen auf und dein Alter, der soll ruhig sterben. Das baut den neuen Menschen auf, wenn der Herr uns die Langeweile vertreiben darf. Und wenn du meinst, allein ist es vielleicht nicht so gut, dann schnapp dir halt irgendeinen zum Gebet und der Herr offenbart sich auch, wenn man zu zweit zusammenkommt. Nicht wahr? Ja, genau. Und das ist das, was der Heilige Geist machen möchte mit uns. Er möchte unsere Augen erleuchten. Und wozu? Was sagt uns dieser Vers? Damit wir erkennen, und was sollen wir erkennen? Was die Hoffnung seiner Berufung ist für uns. Wozu sind wir denn berufen, ihr Lieben? Jetzt sagt mir nicht, ich bin als Pastor berufen, ich bin als Apostel berufen, ich bin als Lehrer berufen. Ja? Das Reich zu erben, sind wir berufen. Genau. Wozu sind wir berufen? Haben wir im Epheserbrief gelesen. Zur Sohnschaft. Das ist das Allererste. Das ist das Allerwichtigste. Es ist nicht so wichtig, was du in der Gemeinde machst. Das Allerwichtigste ist, dass du Sicherheit hast und glücklich bist. Ich bin ein Kind Gottes. Ja? Du gehst ja auch nicht zum Evangelisieren und sagst, wissen Sie was, ich bin der Pastor. Ja? Ja. Oder ich werde mal hier der Pastor sein, wissen Sie, und deshalb habe ich ein Wort für Sie. Nein! Du gehst und sagst, wissen Sie was, ich bin ein erlöster Mensch in dieser verlorenen Welt. Ich will Ihnen sagen, wie man dazu kommt. Ja? Lasst euch doch mal was einfallen. Ja? Vielleicht geht doch mal nach Oberbödingen. Ihr müsst nicht in die Stadt. Einfach nur hier nach Oberbödingen und sprecht doch irgendeinen mal an. Ne? Lasst euch vom Herrn eine gute Idee geben, dass einfach Leute zum Glauben finden. Wir müssen wissen, wozu wir berufen sind. Und wir sind zuallererst berufen, Kinder Gottes zu sein. Und welchen Dienst hat Gott uns allen gegeben? Den Dienst der Versöhnung. Die Menschen zu versöhnen mit Gott. Das ist das Hauptding von uns hier. Es ist nicht so wichtig, eine große und eine schöne Gemeinde zu haben, äußerlich. Das Allerwichtigste ist, dass du weißt, du bist ein berufenes Kind Gottes und du bist berufen und hast einen Dienst verpasst bekommen. Das ist der Dienst der Versöhnung. Also niemand darf sich minderwertig vorkommen im Reich Gottes. Und niemand hat einen geringeren Dienst wie der andere. Wir haben alle denselben Dienst und das ist der Dienst der Versöhnung. Du brauchst also nicht mehr länger beten. Meine liebe Schwester oder mein lieber Bruder, Herr, zeig mir, durch welchen Dienst du mich berufen hast. Viele verbringen jahrelang damit und die Jahre gehen ins Land, die Energie schwindet und dann irgendwann ist es so, wie der Prediger sagt, dann schaust du nach hinten und kannst überhaupt nicht freuen, weil du es zu nichts gebracht hast, obwohl dir Gott schon vor Jahren einen Dienst gegeben hat, den Dienst der Versöhnung. Und innerhalb von diesem Dienst der Versöhnung, dann gibt es diverse Unterteilungen, hat aber alles mit dem Dienst der Versöhnung zu tun. Da sind dann die Apostel, die Hirten, die Propheten, die Lehrer, die Evangelisten, die für die Barmherzigkeit dienen, aber alles mit dem Dienst der Versöhnung zu tun. Da sind dann die Apostel, die Hirten, die Propheten, die Lehrer, die Evangelisten, die für die dient einer einzigen Sache, dass wir Gottes Königreich aufbauen. Amen. Keine Religion, keine bestimmte Gemeinde, sondern Gottes Königreich sollen wir aufbauen. Und dazu hat der Herr uns berufen. Und hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben. Also das müssen wir wissen, sagt hier die Bibel. Und das zeigt uns der Heilige Geist. Und dann sollen wir noch wissen, was der Reichtum der Herrlichkeit unseres Erbes ist. Das werde ich euch jetzt gar nicht erklären. Sonst müssen wir noch eine Woche Seminar anhängen, wenn wir jetzt über unser Erbe noch sprechen sollten. Deshalb hören wir hier am besten auf, bevor ich mich durch diesen Vers noch begeistern lasse. Wir sollen also auf jeden Fall wissen. Und mein, ihr Lieben, wenn ihr noch nicht wisst, was euer Erbe ist, dann sucht es einfach. Bitte den Heiligen Geist, dass er dir zeigen soll, was dein Erbe ist. Ich sage euch nur eins, wir haben alle dasselbe Erbe. Es wird keiner bevorzugt. Ja? Wir haben alle dasselbe Erbe. Und das ist mir für heute Abend ganz wichtig, dass wir wissen, wir sind alle Kinder Gottes. Wir haben alle dieselben Segnungen. Wir haben alle dasselbe Erbe. Warum? Weil wir haben alle einen Jesus. Wir haben alle einen Vater. Und der Vater bevorzugt niemanden. Der Vater liebt uns alle gleich. Amen. Da können wir glücklich sein damit. Jetzt machen wir einen kleinen Schlenker. Wenn wir nun so einen großen Schatz haben, ich meine jetzt die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, so einen wunderbaren Fürsprecher, so einen wunderbaren Ratgeber, der uns in alle Wahrheit leitet, der uns tröstet, der mit uns ist in unserer Einsamkeit. Wenn wir so eine wunderbare Person in uns haben, dürfen wir eins nicht machen. Genau, den Heiligen Geist, der in uns wohnt, sollten wir auf keinen Fall betrüben. Amen. Wie ist es denn, wenn wir uns untereinander betrüben? Ich will jetzt nicht wieder die Ehe als Beispiel nehmen, weil vielleicht manche auch nicht verheiratet sind unter uns. Einfach Familie, ne? Wenn wir einander betrüben, die Kinder, die Eltern betrüben oder innerhalb der Ehe man sich betrübt oder als Familie, ich meine jetzt mal eine größere Familie, wenn dann eine Betrübung aufkommt, aus irgendwelchen Gründen, ja, jetzt hat halt die Oma dem einen das ganze Erbe verpasst und jetzt kommt der ganze Familienclan zusammen und jetzt sind alle betrübt, ja. Ich weite das jetzt einfach mal ein bisschen aus. Das macht einen doch dann traurig, nicht wahr? Da ist man dann einfach traurig, man ist betrübt, man fühlt sich ungerecht behandelt, dann kommen Gefühle auf, mancher wird wütend, ja, und sagt, das lasse ich nicht durchgehen, oder Mann, der hat mich schon wieder so daneben behandelt. Einfach die Atmosphäre ist dann im Keller, nicht wahr? Familienfest als Beispiel. Wie schön ist doch ein Familienfest, wenn alles wunderbar ist, ne? Aber wie käsig kann auch ein Familienfest auch sein, wenn betrübte Herzen da sind, nicht wahr? Und wenn dann alle auch noch hinterm Rücken etwas vorzücken, die Maske fürs Familienfest, ja. Ja, die Oma da, Oma sollte das auf keinen Fall mitbekommen, deshalb Harmonie, genau. Ja, nicht, dass sie dann wieder einen Herzanfall kriegt, ja. Ich erzähle das jetzt einfach ein ganz praktisches Beispiel aus Rovensa in der Familie, wenn ihr hier wäre, würde es euch auch erzählen. Also ihr dürft einfach wissen, ich habe da die Freiheit dazu, das zu erzählen. Seine Oma, die ist erst letztes Jahr verstorben, sie war schon über 90, ich glaube 97. Und so wie das halt in Chile ist, so richtige Großfamilie, um die Oma wohnt herum, Enkel, also Kinder, Enkel, Urenkel und Ururenkel, haben alle so im selben Haus zusammengehaust. Und da war ständig ein Ein und Aus. Die sind ganz viele Vettern und Cousinen und einfach den ganzen Tag war da immer Trubel. Und dann ist natürlich klar, da streitet man dann auch manchmal und es gibt Missverständnisse. Und in so einer Art von Kultur, wo sowieso alles so übersprudelnd ist und so überschäumig ist, da ist viel mehr los. Ne? Und wenn es der Oma dann zu viel wurde, dann hat der linke Arm zu zittern angefangen und alle waren ruhig. Der Oma geht schlecht, schnell, das Blutdruckmessgerät, schnell, der andere ist gerast und hat die nassen Tücher gebracht, der andere hat die Füße hochgetan, der andere hat getupft, der nächste hat am Arm gerieben, der andere hat gewedelt, alle waren sie eins, um die Oma wieder zu retten. Ja? Der Oma auf einmal wieder besser. Die ganze Familie war wieder in Ordnung. Kein Streit mehr. Es war alles wieder schön ruhig. Ja. Aber das ist ja nur so dieses Gemachte, nicht wahr? Aber einfach um deutlich zu machen, was dieses Betrüben auslöst. Und wer, wenn wir an den Heiligen Geist jetzt denken, sollten das wirklich vermeiden, den Heiligen Geist zu betrüben. Wie können wir nun also als Einzelner den Heiligen Geist betrüben? Genau, einfach, wenn wir sündigen. Jegliche Art von Sünde betrübt den Heiligen Geist? Oder meint, es gibt Dinge, die er ein bisschen durchgehen lässt? Jede Sünde betrübt den Heiligen Geist. Wollen wir mal im gleichen Epheserbrief ins Kapitel 4, Vers 30. Da sagt Paulus, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Und jetzt lesen wir einfach noch die nächsten Verse. Nee, wartet mal schön. Wir nehmen von Vers 25 bis Vers 32. Und dann sagt ihr mir, durch welche Dinge wir den Heiligen Geist betrüben können. Da heißt es also, deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit ein jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Zürnet und sündiget dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Punkt. Findet ihr manche Dinge, wo wir uns vorstellen könnten in diesen Versen, dass das den Heiligen Geist betrübt? Jeder Satz, nicht wahr? Jeder Satz. In jedem Satz finden wir Dinge, wo wir merken, dadurch könnte ich den Heiligen Geist betrüben. Und wenn ihr merkt, das ist gar nicht so nur auf Persönliche wieder bezogen, sondern es ist wieder auf unser Miteinander bezogen. Wenn wir an den Ausgangsvers denken, wenn Paulus sagt, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das bedeutet, wenn der Heilige Geist mit uns allen ist, dann können wir ihn ganz leicht betrüben, wenn wir zusammenkommen. Nur wenn wir zusammenkommen, können wir schon Dinge tun, die den Heiligen Geist betrüben. Zum Beispiel, indem wir lügen. Wir belügen ja immer irgendeinen. Das betrübt den Heiligen Geist. Wenn wir zornig sind und zornig ins Bett gehen und dann 3 Tage lang nichts mehr mit dem Partner reden, ja. Wir lügen, und wenn wir stehlen, betrüben wir den Heiligen Geist. Wenn wir faul sind, betrüben wir den Heiligen Geist. Wusstet ihr das? Faulheit betrübt den Heiligen Geist. Weil der Herr hat gesagt, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Kein faules Wort soll von uns kommen. Wir sollen den Geist Gottes nicht betrüben. Warum? Weil er es ist, der uns versiegelt hat auf den Tag unserer Erlösung hin. Bis zum Tag unserer Erlösung wird der Heilige Geist mit uns sein. Deshalb dürfen wir ihn nicht betrüben. Und dann werden noch ein paar Dinge aufgezählt. Ich denke, das kommt uns allen sehr bekannt vor. Bitterkeit, Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung, das wird alles aufgezählt und sämtliche Bosheit noch dazu. Wie wenn Paulus sagt, am besten ich zähle nicht mehr alles auf, weil sonst werde ich nicht mehr fertig mit meinem Brief. Ich sage jetzt einfach nur samt aller Bosheit. Also alles, was für Gott böse ist. Und wenn ihr euch erinnert an das Wort, das, ich weiß jetzt nicht mehr, welche der Schwestern das war, das, was wir vorher hatten, der Herr hasst alles Ungerechte. Und was ist dann nun die Bosheit? Die Bosheit ist alles Ungerechte. Und wenn Gott ein Gefühl hat und ich eins sein will mit Gott, was für ein Gefühl sollte ich dann haben? Dasselbe Gefühl, was Gott auch fühlt. Und wenn Gott etwas hasst, dann kann ich das nicht lieben. Dann muss ich das nämlich auch hassen. Nicht wahr? Dann sind wir uns da einig. Wenn Gott die Ungerechtigkeit hasst, dann kann ich nicht mich freuen an der Ungerechtigkeit. Sondern dann muss ich lernen, Ungerechtigkeit eben auch zu hassen. Also die Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung muss alles weg. Und wie sollen wir sein? Das sind jetzt die Dinge, die dem Heiligen Geist gefallen. Seid zueinander. Wie sollen wir sein? Gütig, mitleidig. Wir sollen einander vergeben. Und wie? So wie Gott in Christus euch vergeben hat. So wie Gott in Christus uns vergeben hat, sind wir verpflichtet, einander zu vergeben. Wir sollen zueinander gütig sein. Bedeutet es nun, dass ich erwarte jetzt einfach von euch, dass ihr zu mir alle gütig seid und mitleidig und dass ihr mir auch alles vergebt. Ist das richtig? Also ich möchte euch einmal eine ganz ehrliche Sache sagen von mir. Ich will das gar nicht erwarten. Dankeschön. Dann werde ich nicht enttäuscht. Dann werde ich nicht enttäuscht. Deshalb, das Beste ist, immer nichts zu erwarten von Menschen, alles zu erwarten von Gott. Weil von Gott wird nie etwas kommen, was mich enttäuscht. Gott wird nie etwas tun, was mich schmerzt. Gott wird nie etwas tun zu meinem Nachteil. Gott wird mich niemals belügen. Gott wird mich niemals ablehnen. Also der Einzige, wo ich so richtig mich fallen lassen kann, das ist Gott. Ich habe meinem Mann schon oft wehgetan. Gott hat ihm noch niemals wehgetan. Deshalb, selbst in einer Ehe ist man sich ja nicht immer sicher, so ganz hundertprozentig. Ne? Auch wenn man sich liebt, sagt ja die Bibel, die Liebe deckt eine Menge Sünden zu. Und es gibt keine Ehe auf der ganzen Welt, wo nicht auch einmal man gegeneinander sündigt. Durch ein Wort, durch einen Gedanken, durch ein Handeln, durch eine Unachtsamkeit. Und wenn das schon in einer Ehe so ist, dann umso wie viel mehr unter uns. Wir müssen einfach ganz ehrlich miteinander sein, nicht wahr? Deshalb heißt es ja auch hier in diesem Vers, nichts davon, dass ich das für mich erwarten soll. Es wird mir angewiesen, dass ich gütig sein soll. Es wird mir gesagt, ich soll mitleidig sein und ich soll den anderen vergeben. Das bedeutet, ich bin verantwortlich, dass ich das praktiziere. Amen. Und du bist verantwortlich, dass du es praktizierst. Und wenn wir uns da einig sind, dass wir alle gemeinsam das praktizieren, dann ist da kein Problem. Amen. Genau. Und wenn ich dann einmal mich nicht so behandelt fühle, dass jemand nicht gütig mit mir war oder nicht mitleidig, dann ist es immer noch dem sein Problem. Nicht wahr? Weil ich habe ja der nicht gesündigt, aber der. Dann kann ich sagen, Herr, hast du gesehen? Ich vergebe ihm. Weil ich muss darauf achten, dass ich Frieden habe zuerst mit Gott. Weil wenn ich dann stinkig bin auf den Peter, weil der mit mir heute nicht gütig war, dann hat der Peter mit Gott ein Problem, aber ich auch. Und ich will ja vermeiden, dass ich ein Problem mit Gott habe. Also zumindest, wenn der Peter mit mir nicht gütig war, ist das sein Problem. Ich kann ihm vergeben. Und dann hat Gott wenigstens nur mit einem von uns ein Problem und nicht mit zwei. Den Herrn zu belügen oder den Herrn zu bestehlen, sondern sie wollten ja nur die Apostel täuschen. Es war überhaupt nicht ihre Absicht, Gott irgendwie hinter sich zu führen, sondern die Apostel. Und dann kam also der Ananias zu den Aposteln und brachte eben seinen Kaufpreis. Und in demselben Moment stellt Petrus ihm nur eine Frage. Und er sagt, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Und Petrus, der wusste ja überhaupt nichts davon, sondern der Heilige Geist hat ihm aufgezeigt, dass Ananias den Heiligen Geist belügen wollte. Und es war auch sicher nicht die Absicht von Petrus, den umzubringen, sondern schlichtweg, nachdem er dann gesagt hat, nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott, fiel er hin und er starb schlichtweg. Und da müssen wir sehen, dass die Konsequenz manchmal sogar den Tod bedeuten kann, wenn wir den Heiligen Geist betrüben. Das ist eine ganz ernste Sache. Kurze Zeit später, 3 Stunden später, kommt seine Frau und auch sie wird gefragt, ob das der Preis war, den sie bekommen haben für ihr Grundstück. Und sie sagt, ja, für so viel haben wir das Grundstück verkauft. Und die Konsequenz war dann, dass auch sie sterben musste. Und es heißt in Vers 11, und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, welche dies hörten. Da sehen wir mal, der Tod von diesen beiden Menschen hat bewirkt, dass Gottesfurcht in die Gemeinde kam, weil sie gemerkt haben, das ist eine ernste Sache, wenn wir den Heiligen Geist versuchen zu belügen. Und ich bin mir sicher, dass der am meisten Gottesfurcht hatte, wahrscheinlich Petrus war. Weil es hätte ja auch anschließend heißen können, schau mal, was der Petrus mit denen gemacht hat. Aber Petrus war ja nicht schuld an dem Tod der beiden. Es war ja auch nicht seine Initiative, sondern Gottes Gericht kam in gewisser Weise auf diese beiden, weil sie den Heiligen Geist belogen hatten. Deshalb ist es so wichtig, dass wir darauf achten, dass wir den Heiligen Geist nicht betrüben und auch nicht belügen. Weil Gott, der die Herzen sieht, erkennt das Sinnen und das Trachten von jedem einzelnen Herzen. Und bevor ein Gedanke überhaupt aus unserem Munde kommt, weiß ihn Gott schon. Und so bitte ich Gott, dass auch unsere Herzen erfüllt werden mit Gottesfurcht. Weil wenn wir über den Heiligen Geist sprechen, dann sprechen wir über eine ganz sensible Person. Wir sprechen über Gott selbst und Gottes Herz wird betrübt, wenn wir in irgendeiner Weise ihn belügen oder wenn wir untereinander uns belügen, so wie es in diesem Fall war. Selbst dadurch wird der Heilige Geist betrübt, wenn wir untereinander uns belügen, weil da empfindet Gott das so, dass das ist für ihn, wie wenn wir ihn selber belügen. Und jetzt wollen wir uns 7 Aspekte der Gemeinschaft des Heiligen Geistes anschauen. Zuerst, wir genießen zusammen die Liebe des Heiligen Geistes. Da wollen wir mal Römerbrief, Kapitel 15, den Vers 30 lesen. Römerbrief, Kapitel 15, der Vers 30. Da heißt es, ich ermahne euch aber, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes mit mir zu kämpfen in den Gebeten für mich zu Gott. Dann sehen wir, hier wird die Liebe des Geistes genannt. Und der Heilige Geist, er liebt jeden Einzelnen von uns gleich, auf die gleiche Weise. Er liebt die Großen und die Kleinen, die Alten und die Jungen. Und in der Liebe des Geistes können wir zusammen kämpfen, so wie Paulus es hier erbittet, in den Gebeten füreinander. Weil wenn wir der Liebe des Heiligen Geistes keinen Raum geben in uns, dann wird es auch sehr schwierig sein, dass wir motiviert sind, füreinander zu kämpfen in den Gebeten. Dann finden wir es nicht oft so, dass wir uns selber durchkämpfen für uns in den Gebeten und dass wir gar nicht so viel oder so intensiv kämpfen für die anderen in unseren Gebeten. Aber genau das ist es, was der Heilige Geist in uns bewirken möchte. Dass wir füreinander kämpfen in unseren Gebeten. Füreinander Fürbitte tun. Und die nächste Bibelstelle zu diesem Aspekt der Liebe des Heiligen Geistes finden wir im Römerbrief, Kapitel 5, der Vers 5. Da schreibt Paulus, die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, nachdem wir bewährt sind und nachdem wir ausgeharrt haben in der Trübsal. Und dann kommt, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und der Heilige Geist, der wird jedem gegeben, der gläubig wird. Das bedeutet, ich habe also keine Ausrede mehr, irgendjemanden, der in Christus ist oder auch meinen Nächsten nicht zu lieben. Das ist ganz klar, dass ein großer Unterschied besteht zwischen meiner menschlichen Liebe und zwischen der Liebe, die der Heilige Geist in unsere Herzen legt. Auf unserer menschlichen Ebene, mit unserer menschlichen Liebe, können wir sicher nicht einander lieben und einander akzeptieren, einander tragen. Aber in der Liebe, die Gott uns gibt, da ist es sehr wohl möglich. Das bedeutet, es hängt nichts davon ab, wie sehr ich jemanden mag, ob ich ihn lieben soll oder nicht, sondern der Heilige Geist wirkt diese Liebe in mir zu allen Menschen, die um mich herum sind. Und das ist auch der Grund, warum ich nicht sagen kann, wenn ich den nicht leiden kann, dann gehe ich halt zum Nächsten. Oder wenn ich den nicht leiden kann, dann gehe ich ihm eben aus dem Weg. Sondern wenn ich jemanden nicht leiden kann, dann bedeutet es, dass ich mein Fleisch überwinden muss, auf denjenigen zugehen muss und anfangen, ihm Gutes zu tun, damit Gottes Liebe siegt in dieser Situation. Und ganz wichtig, Jesus setzt diese Liebe als das Merkmal für unsere Jüngerschaft an. Im Johannesevangelium Kapitel 13, die Verse 34 und 35, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Und da sehen wir, Jesus schraubt es nochmal höher, wie das im Alten Testament das Gebot geschrieben stand. Da hieß es ja, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und was ist nun, wenn ich mich selbst nicht lieben kann? Dann habe ich ja eine Ausrede, damit ich sagen kann, okay, ich kann mich selber nicht lieben, dann muss ich den anderen auch nicht lieben. Und wenn ich mich selber ablehne, dann habe ich einen Freibrief, auch den anderen abzulehnen. Aber das ist genau der Grund, warum Gott seine göttliche Liebe in unsere Herzen ausgegossen hat, damit wir kein Hindernis mehr haben oder keine Argumente mehr vorbringen können, um jemanden nicht zu lieben. Es ist Gottes ausgesprochener Wunsch, dass wir einander lieben. Und deshalb betont Jesus das hier nochmals ganz und sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Das bedeutet, wenn ich lernen will, auf göttliche Weise zu lieben, dann muss ich mir anschauen, wie hat Jesus seine Jünger geliebt? Was hat er alles für sie getan? Was hat er alles aufgegeben, damit die Jünger dadurch gesegnet werden, damit die Welt dadurch gesegnet wird. Und dann kann ich beginnen, dasselbe zu tun, um dieses Gebot der Liebe zu erfüllen. Der Punkt 2 der Gemeinschaft des Heiligen Geistes, das ist die Einheit. Wenn wir 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 13 aufschlagen, da schreibt Paulus an diese Gemeinde, die ja ein Problem hatte mit der Einheit, weil sie sich gestritten haben. Der eine hat gemeint, er gehört zu Paulus, der andere wollte eher zu Kephas tendieren, der andere zu Jesus, und so hatte jeder eine Gruppierung. Und Paulus weist die Gemeinde zurecht und sagt, was ist denn das, was ich von euch höre, dass Spaltungen unter euch sind und dass ihr einander beißt und fresst, das darf doch wohl nicht wahr sein, sagt Paulus. Weil der Geist Gottes ist der Geist der Einheit. Und jetzt lesen wir unseren Vers, Vers 13. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie. Und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Da wird also betont, dass wir gemeinsam zu einem Leib gehören. Wir sind gemeinsam in einen Leib getauft worden, von dem Jesus das Haupt ist. Deshalb dürfen wir Spaltungen unter uns nicht zulassen und uns das immer wieder bewusst machen, dass wir als Glieder zusammengehören. Und im Epheserbrief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 3, da heißt es, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Da sehen wir, hier wird wieder mal die Betonung auf Liebe gelegt. Wir sollen einander sogar ertragen. Und das ist das Schöne an Gottes Wort, dass Gott immer ganz ehrlich mit uns umgeht. Denn wenn wir das Wort ertragen hören, dann bedeutet es, dass ich es eben nicht mit allen gleich kann. Das heißt, mit dem einen, da fällt es mir nicht so schwer, ihn zu lieben, und einen anderen, den muss ich dann eher ertragen. Aber Gott befähigt mich dazu in Liebe, mit Sanftmut und Langmut. Und dieses wandelt würdig, das bedeutet im Grunde nichts anderes wie benehmt euch anständig. Benehmt euch gemäß der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Wir haben also keinen Freibrief, uns irgendwie zu benehmen, sondern Gottes Wort gibt uns da ganz klare Anweisungen und ganz klare Parameter, innerhalb derer wir uns bewegen dürfen. Und dann heißt es, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Und dann geht es weiter, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Also wir sollen fleißig sein, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Welche Einheit sollen wir also bewahren? Es ist die Einheit des Geistes, nicht die Einheit des Fleisches. Manche Leute, denen fällt es leichter, sich im Fleisch eins zu machen, zum Beispiel wenn einer gerne ein bisschen zu viel trinkt, dann kann er auch eine fleischliche Einheit wahren mit einem anderen, der das auch gerne tut. Aber das ist nicht das, wovon Paulus hier spricht, sondern wir sollen die Einheit wahren, die nur der Heilige Geist uns geben kann. Und das ist diese Einheit, die Jesus dann verherrlicht. Und im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, im Vers 10, da finden wir sogar eine Ermahnung. Und da sagt der Paulus, ich ermahne euch, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einerlei Rede führt und nicht Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Das ist ja wirklich ein sehr, sehr hoher Anspruch, den der Paulus hier an die Gemeinde stellt. Derselbe Sinn und dieselbe Meinung. Wie kann denn das nun sein? Es heißt doch oft, ich meine aber, das sollten wir so und so machen. Und dann kommt der Nächste und sagt, nein, ich meine, und der Dritte hat wiederum eine andere Meinung. Und wie kommt man dann zusammen? Da ist es nötig, dass wir aufeinander hören, miteinander uns austauschen und dann fragen, was meint denn der Herr? Und je nachdem, was der Herr meint, dürfen wir dann unsere eigenen Meinungen ablegen. Und denselben Sinn, den bekommen wir nur, wenn jeder Einzelne sich diese Ermahnung zu Herzen nimmt und sich ausstreckt zu Jesus. Weil wenn wir uns gemeinsam zu Jesus ausstrecken und uns erneuern lassen, in unserem Sinn, so wie es im Kapitel 12 vom Römerbrief heißt, dass wir erneuert werden in unserem Sinn, dann können wir diese Einheit im Geist bekommen. Weil es ist schlichtweg so, jeder von uns hat einen eigenen Sinn. Manche nennen das auch Starrsinn. Das bringt uns im Reich Gottes nicht weiter, sondern unser Sinn ist geprägt von unserer Erziehung, von unserer Vergangenheit, von dem Land, in dem wir aufgewachsen sind und so viele Faktoren, die uns geprägt haben, von unserer Kindheit über die Jugend weg. Und deshalb sagt Paulus, es ist notwendig, dass wir erneuert werden und die Gesinnung des Reiches Gottes in uns geprägt wird. Und der nächste Aspekt unserer Einheit, Punkt 3, wir sind alle der Tempel des Heiligen Geistes. Das können wir nachlesen im Epheserbrief, Kapitel 2. Epheserbrief, Kapitel 2, die Verse 20 bis 22. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Wir wissen ja, dass jeder einzelne von uns Tempel des Heiligen Geistes ist. Aber genauso heißt es hier, jeder einzelne von uns ist Teil von einem heiligen Tempel im Herrn. Und der Bau wird zusammengefügt. Das bedeutet, einer kommt zum anderen. Und so errichtet sich Gott durch uns einen Tempel, der aufgebaut ist auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 4 bis 5. Also Petrus, Kapitel 2. Zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohlannehmbar durch Jesus Christus. Hier sehen wir, wir werden als lebendige Steine bezeichnet, die aufgebaut werden zu einem geistlichen Haus. Dadurch, dass der Heilige Geist in jedem von uns wohnt, sind wir lebendig im Geist. Und so werden wir aufgebaut, damit Gott verherrlicht wird in diesem geistlichen Haus, weil in diesem geistlichen Haus werden Schlachtopfer dargebracht, aber keine Tieropfer mehr, sondern geistliche Dankopfer, Lobopfer. Geben ist auch ein Opfer, das Gott annehmbar ist, durch Jesus Christus. Und Paulus schreibt dann an die Korinther im Kapitel 3, die Verse 9 bis 17, dass Jesus Christus das Fundament ist und dass jeder nun darauf achten muss, wie er darauf aufbaut. Weil der eine kann im Fleisch aufbauen, dann wird das vom Feuer verzehrt werden eines Tages. Der andere, der mit kostbaren Materialien baut, wie Gold und Silber und Edelsteine, das bedeutet einfach geistliche Werke. Das heißt, jedes Mal, wenn du jemanden zu Christus führst, dann kommt ein neuer Stein in diesen Bau, dann ist das ein Werk, das Bestand hat. Dann werden wir Lohn empfangen im Himmel. Wir können also nicht schlampig mit unserem Bau umgehen, sondern es muss uns bewusst sein, es ist ein geistliches Haus. Es ist ein heiliges Haus, weil dieses Haus aus heiligen Priestern besteht. Und deshalb ist es notwendig, dass wir im Geist uns zusammenbauen lassen, aufbauen lassen, zu diesem heiligen Tempel Gottes, damit der Herr verherrlicht wird in seinem Haus. Der vierte Aspekt der Gemeinschaft des Heiligen Geistes: wir haben Anteil an Gottes Herrlichkeit. Das finden wir auch im Petrusbrief, im Kapitel 4, der Vers 14. Da heißt es: wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch.
Der Geist der Herrlichkeit und Gottes, er ruht auf euch. Wenn du also im Namen Jesu Christi geschmäht wirst, das heißt nicht, wenn du geschmäht wirst, weil du Sünde begangen hast und andere gehen dir auf einmal aus dem Weg. Das kann man dir auch als Schmähung empfinden. Aber diese Schmähung ist hiermit nicht gemeint, sondern wenn du um Christi willen geschmäht wirst. Das bedeutet, wenn du einen geradlinigen Weg mit Jesus gehst, wenn du dich fernhältst von Sünde und wenn aufgrund dessen andere über dich lachen und andere nichts mehr mit dir zu tun haben wollen oder du sogar von deiner Familie verstoßen wirst, um Christi willen, da lohnt es sich, geschmäht zu werden, weil das ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass der Geist der Herrlichkeit auf dir ruht. Dann sagt die Bibel zu dir, glückselig bist du. Also wenn dir jemand die Tür vor der Nase zuknallt und dich verachtet, weil du zu Jesus Christus gehörst, dann preis Gott dafür, weil das ist ein Zeichen dafür, dass Gottes Herrlichkeit auf dir ist und dass Gott dich teilnehmen lässt an seiner Herrlichkeit. Weil die Bibel sagt im Lukas-Evangelium, wenn sie schon mit dem grünen Baum, also mit Jesus, solche Dinge getan haben, ihn verachtet haben, geschmäht haben, ihn einfach abgelehnt haben, was bleibt dann noch für uns, die trockenen Äste, die wir ja im Vergleich zu Jesus kein Leben geben können, sondern wir sind darauf angewiesen, von Jesus Leben zu empfangen. Was bleibt dann noch für uns? Also wenn du geschmäht wirst oder verachtet wirst um den Namen Christi willen, dann preis Gott, weil dann bist du glückselig. Und es ist ein Zeichen dafür, dass Gott mit dir ist. Jetzt schlagen wir noch 2. Korintherbrief auf, im Kapitel 3, der Vers 18. Da heißt es, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Mit aufgedecktem Angesicht sind wir eingeladen, die Herrlichkeit des Herrn anzuschauen. Es gibt also keinen Vorhang mehr, der uns trennt von unserem Gott, sondern wenn wir zu Jesus kommen im Gebet, im Lobpreis, dann dürfen wir aufschauen zum Herrn der Herrlichkeit, ihn bestaunen, ihn anschauen, so wie Jesus ist, damit wir dann verwandelt werden in sein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und wer verwandelt uns? Es ist der Herr, der Geist. Das ist ganz wichtig. Das geschieht nicht durch das Eingreifen von irgendeinem Menschen oder von irgendjemand anderem, sondern der Geist persönlich, der Herr, verwandelt uns in das Bild unseres Herrn Jesus Christus, weil wir seine Herrlichkeit anschauen, die sich dann in uns widerspiegeln darf. Bethlehem, zu dem kleinsten der Stämme, zu dem sehr kleinsten der Familien. Er ging nach Jerusalem, wo auch vielleicht nicht jeder hingegangen wäre, weil da wusste er, die werden ihn ja dort steinigen. Er hat alles, seine Herrlichkeit aufgegeben und ging dahin, wo er nichts zu erwarten hatte. Sind wir auch manchmal bereit, unseres aufzugeben? Sind wir auch manchmal bereit? Zum Beispiel, ich verzichte tatsächlich mal auf meinen Urlaub und das Geld, das ich für meinen Urlaub verwandt hätte, das gebe ich jetzt irgendeinem, der noch nie im Urlaub war und der im vollzeitlichen Dienst steht. Und der sich dermaßen anstrengt und aufreibt, ja. Und der soll mal in Urlaub gehen, das tut dem gut, ja. Und ich verzichte. Oder ich mach mal anstatt Urlaub einen Missionseinsatz in irgendeinem anderen Land, wo vielleicht auch nicht jeder hingehen würde, ja. Zum Beispiel, das sind jetzt einfach nur Beispiele, wie wir verwandelt werden in das Ebenbild Jesu. Das hat nicht nur mit unserer Heiligung was zu tun. Das hat nicht nur mit unserem Charakter was zu tun. Das hat auch mit unserer Initiative was zu tun. Wir konzentrieren uns manchmal zu sehr nur auf das Unsere, wie ich noch besser sein kann, wie ich noch mehr vorwärts kommen kann im Glauben, wie ich noch mehr lernen kann, meine Gaben zu gebrauchen, wie ich noch mehr auslegen kann oder wie ich, ja, das ist ja auch alles gut. Das hat Jesus auch alles getan. Aber Jesus ist auch gegangen. Er hat Dinge aufgegeben. Er hat sich nicht immer den bequemsten Schlafplatz ausgesucht. Er hat gesagt, der Menschensohn weiß nicht, wo er heute Abend schläft. Ja, die Füchse
haben ihre Höhlen. Also wenn du eine Höhle willst zum Übernachten, geh zu den Füchsen. Aber wenn du mit Jesus läufst, dann kann es meist nicht, wo er heute Abend schläft. Ja? Die Füchse haben ihre Höhlen. Also wenn auch lauter Dinge, die wir bei Jesus sehen. Wo ist denn Jesus überall hingegangen? Zu allen, die in der Gesellschaft ganz beliebt waren. Ne? Da ist Jesus hingegangen. Ja? Zu wem gehen denn wir? Das hat auch was mit Verwandeln in das Ebenbild Jesu zu tun. Genau. 1. Chronik 16, Vers 24. Erzählt unter den Nationen seine Herrlichkeit, unter allen Völkern seine Wundertaten. Wer soll das machen? Die Engel? Oder wer? Wer? Damit sind wir gemeint. Erzählt unter den Nationen seine Herrlichkeit. 1. Chronik 16, Vers 24. Wer kann denn erzählen von Gottes Herrlichkeit? Nur der, der sie erlebt hat. Amen? Nur der, der sie erlebt hat. Wie heißt es denn, was hat denn die Frau gesagt am Samariterbrunnen? Ich hab ihn gesehen und ich erzähle euch, was ich gesehen habe, was er mir gesagt hat. Ich sage euch ganz genau, was er mir gesagt hat. Das war eine ganz Begegnung mit ihm. Und wenn du Jesus so richtig begegnet bist, dann hast du was zu sagen, dann hast du was zu erzählen. Und was beinhaltet die Herrlichkeit? Seine Wundertaten. Hat Gott dich schon mal geheilt? Hat Gott dich schon mal befreit? Hat Gott dich schon mal getröstet? Dann erzähl es unter den Nationen. Amen. Erzähl es unter den Nationen. Seine Wundertaten. Weil das ist seine Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit Gottes wird bekannt gemacht in den Nationen und in der Himmelswelt. Von den unsichtbaren Mächten tun wir kund seine Herrlichkeit. Amen. Am Ende der Tage, sagt die Schrift, wird die Herrlichkeit durch die Gemeinde kundgetan in der Himmelswelt. Dazu sind wir auch hier. Hat Jesus Gottes Herrlichkeit kundgetan? Amen. Also wir auch. Okay? Auf diese Weise haben wir also Anteil an Gottes Herrlichkeit. Weil wir, ich weiß nicht mehr, ob es heute war oder gestern, wo wir gesagt haben, er will die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellen. Das war gestern. So, dass die Herrlichkeit in der Gemeinde sichtbar wird. Gott möchte, dass in unserer Mitte Zeichen und Wunder geschehen. Gott möchte, dass wir übernatürliche Begegnungen haben mit Engeln. Gott möchte, dass wir übernatürliche Begegnungen mit ihm persönlich haben. Gott möchte das. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, ihr Lieben, das ist geprägt von übernatürlichen Dingen. Und die Schrift sagt, am Ende der Tage wird alles wiederhergestellt. Amen. Also am Ende der Tage werden wir sämtliches, was die Apostel damals erlebt haben und die Gemeinde, werden wir auch nochmal erleben. Also bereite dich zu und sei wachsam. Okay? Und ergreif die Initiative. Punkt 5. Wir haben Anteil an den Gaben des Heiligen Geistes. Jetzt wird es nochmal interessant. Das dürft ihr mir nicht schwächeln. 1. Korinther 12, die Verse 7 bis 11. Jedem, wer fühlt sich angesprochen, wenn ihr das Wort jedem hört? Jeder, gell? Jeder. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, dem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderkräfte, einem anderen Weissagung, einem anderen die Unterscheidung der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Und dies alles wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, so wie er will. Das ist ganz eindeutig. Der Heilige Geist teilt die Gaben aus, einem jeden. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es keinen gibt, der unter uns sitzt, der keine Gabe hat. Weil das sagt nämlich nicht ich, sondern das sagt hier die Bibel. Jedem teilt der Heilige Geist aus, und zwar wie er will. Nicht wie wir wollen, sondern wie er will. Das ist die Initiative des Heiligen Geistes. Er teilt jedem aus, so wie er will. Für wen sind die Gaben? Für die Erbauung der Gemeinde. Also ist es nicht meine Gabe, sondern es ist die Gabe des Leibes. Es ist die Gabe, die Gott mir gegeben hat, zur Verwaltung, zum Nutzen der Gemeinde. Die Geistesgaben sind also nicht mir gegeben, damit ich dadurch Lob kriege von anderen oder damit ich dadurch zeige, wie geistlich ich bin. Weil Geistesgaben und Heiligkeit, das hat nichts miteinander zu tun. Die Geistesgaben sind ein Geschenk Gottes. Wenn jemand Geistesgaben hat, ist das nicht ein Zeichen dafür, dass er auch einen heiligen Lebensstil führt. Das ist ganz wichtig, dass wir das nicht als Bestätigung unserer Heiligkeit sehen, sondern die Geistesgaben gibt Gott uns, damit die Gemeinde dadurch aufgebaut wird. Sie gehören also der Gemeinde, sie gehören dem Leib, bis auf eine. Welches ist die? Das Sprachengebet, ganz genau, das Sprachengebet. Wen baut es auf? Uns selber. Deshalb ist wichtig, dass wir morgen früh, bevor wir loslegen um 10, vielleicht könnt ihr um 9:30 kommen oder um 9:45 und baut euch mal richtig auf. Und wenn dann der Lobpreis kommt, dann sind wir schon mal so richtig gut aufgebaut und dann geht das alles viel flotter vorwärts. Glaubt ihr das? Ich glaube das auch, weil das haben wir schon oft erlebt. Also auch heute Abend, wenn ihr ins Bett geht oder nicht schlafen könnt, dann lasst doch einfach den Heiligen Geist euch selber aufbauen. Weil dann können wir den Rest aufbauen. Wenn ich aufgebaut bin, dann kann ich die anderen Gaben dazu gebrauchen oder einsetzen, um dann die anderen dazu aufzubauen. Meint ihr denn, dass die Gaben Sinn haben außerhalb des Leibes? Nee, nicht wahr? Wenn die Gaben gegeben worden sind, damit der Leib aufgebaut wird, dann haben Gaben außerhalb des Leibes auch keinen Sinn. Deshalb, so super Männer oder Frauen, die ganz allein irgendwo in der Weltgeschichte herumschwirren und ihren Dienst tun, außerhalb des Leibes, nirgends eingebunden sind im Leib, sich nicht verbinden lassen wollen durch irgendein Gelenk, diese Gaben sind zwar von Gott gegeben, aber sie werden für die Ewigkeit keine Frucht bringen. Das ist leider so, weil die Gaben sind dem Leib gegeben, zur Auferbauung. Und jetzt noch Punkt 6. Wir sind gesegnet durch die Hoffnung des Heiligen Geistes, denn da, wo wir Glauben haben, da haben wir auch Hoffnung. Im Galaterbrief Kapitel 5, die Verse 5 und 6, die Hoffnung des Heiligen Geistes. Das ist jetzt Punkt 6, wir haben es bald geschafft. Wir nämlich erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Durch den Heiligen Geist haben wir Hoffnung. Hast du das schon erlebt, wenn du so gar nicht mehr aus und ein weißt und es scheint so, dass kein Rat von irgendeinem dir was nützt, dann hat nur noch der Heilige Geist den Rat, der dir wirklich was nützt. Und er ist dann deine letzte Hoffnung, obwohl er eigentlich die erste sein sollte. Das ist wie wenn man krank ist. Man klappert zuerst die erste ab und dann letztendlich doch beim Herrn zu landen. So geht es uns manchmal mit dem Heiligen Geist auch. Man klappert zuerst mal die ganzen Gemeindegeschwister ab, bevor man dann letztendlich doch den Heiligen Geist fragt. Und das betrübt den Heiligen Geist, wenn man ihn immer hinten anstellt. Es werden so viele Dinge viel schneller erledigt, wenn wir mal den Heiligen Geist fragen würden. Dazu ist er ja da, dass man ihn fragt. Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung, schaut mal, was für ein schöner Name, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also die Hoffnung dürfen wir niemals verlieren. Ja? Jeden Tag, wenn du aufstehst, darfst du hoffen, dass der Tag besser wird wie der gestrige. Obwohl ja Jesus auch wieder ganz ehrlich ist und sagt, jeder Tag hat sein eigenes Übel. Aber das macht ja nichts. Das ist ja nur da, damit man es überwindet. Dazu sind die Übel da. Dann hat jeder Tag nicht nur sein Übel, sondern auch seinen Sieg. Nicht so? Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Sieg zu Sieg, so wie wir gestern gehört haben. Also, durch den Heiligen Geist, durch die Kraft des Heiligen Geistes, sollen wir überreich sein an Hoffnung. Wenn wir jetzt mal an eine Gemeinde denken, was sollte in der Gemeinde da sein? Gemäß diesem Vers? Hoffnung! Hoffnung, dass die Gemeinde wächst. Hoffnung, dass jeder Kranke, der heute durch die Tür reinkommt, geheilt wird. Hoffnung, dass jeder Gebundene, der heute kommt, befreit wird. Hoffnung, dass jeder, der traurig reinkommt, getröstet wird. Hoffnung, dass jeder, der unter Bedrängnis steht, frei wird. Hoffnung, dass wir die Stadt für Jesus noch einnehmen werden. Hoffnung, dass unsere Nation noch zu den Füßen des Herrn liegen wird. Amen. Hoffnung, dass Europa noch für Jesus gehören wird. Gell? Hoffnung, dass Jesus bald wiederkommen wird. Hoffnung, dass die Engel ihre Arbeit gut machen und wir auch. Für alles kann man hoffen, oder nicht? Weil wenn man keine Hoffnung mehr hat, dann steht die Depression vor der Tür. Und die können wir ja gar nicht gebrauchen. Amen? Ja, und die Bitterkeit noch dazu. Genau. Hoffnung, das sollen wir auch einander zusprechen, sehen. Wenn einer kommt, zu dem das so ganz niedergeschlagen, bau ihn auf, gib ihm wieder Hoffnung und sag du, das Wort Gottes sagt. Ja? Du sollst die Hoffnung nicht verlieren, weil unser Gott heißt, gemäß diesem Vers, der Gott der Hoffnung. Und Gott ist da, um dir wieder neue Hoffnung zu geben. Wenn du jemanden hast und der kommt und sagt, oh Mann, meine Ehe ist dermaßen im Eimer, dann schick ihn nicht zum Seelsorge und schick ihn auch nicht in die Ignis-Klinik oder sonst wohin. Gib ihm Hoffnung und sage, Mensch, wenn du sie um Vergebung bittest und sie dich, dann kann das wieder in Ordnung kommen. Weil Jesus genügt. Ja? Da brauchst du nicht eine Therapie, eine weltliche oder sonstiges. Das ist manchmal hilfreich, aber es ist nicht die endgültige Lösung. Ja? Die endgültige Lösung finden wir bei Jesus. Wenn wieder Hoffnung aufkommt ins Herz, dann sag doch dem mal, du Gott, ist alles möglich. Und dem Glaubenden ist alles möglich. Und dann sagt derjenige zu dir, aber ich kann doch gar nicht mehr glauben. Was sagst du ihm dann? Du, dann bitten wir Gott, weil der wird sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Ja? Da schnappst du den und dann betest du für ihn. Und dann merkst du, wie da wieder Hoffnung aufkommt. Ja? Oder wenn du weißt, derjenige, der hat heute ganz komisch ausgesehen, ja. Also die Gabi, die lässt den Kopf so hängen, dann nehme ich morgen den Telefonhörer und rufe sie an und habe ihr ein Wort der Ermutigung. Und wenn sie sagt, du, wieso rufst du denn überhaupt an, dann sagst du, einfach nur, um dich zu ermutigen, um dir zu sagen, dass Gott zu dir steht und so weiter. Ja? Und dann fällt einem was ein, was man ihr sagen kann. Den letzten Vers, ich gebe ihn euch nun, den lesen wir jetzt nicht mehr. 1. Thessalonicher 5, die Verse 8 bis 11. 1. Thessalonicher 5, die Verse 8 bis 11. Da steht auch noch mal was über die Hoffnung. Also wir dürfen eine persönliche Hoffnung haben für mein eigenes Leben, aber auch Hoffnung für den ganzen Leib. Ja? Wie viele sind denn entmutigt, wenn sie so in die Weltgeschichte herumschauen und dann sieht man, oh, oder hört man, da ist einer gefallen und dort ist einer gefallen und die Gemeinde hat sich wieder gespalten und dort, also in Südamerika wird ja gesagt, ne? In Europa ist gar nichts mehr los. Ja? Puh, in Europa ist ganz dunkel. Und in Ostdeutschland ist noch dunkler wie hier in Westdeutschland. Wird gesagt. Ja, ja, aber wir haben Hoffnung. Ja, klar. Ja, aber wir haben noch Hoffnung, nicht wahr? Deshalb schickt ja Gott die von dort zu uns nach Deutschland. Da sieht man mal, die haben Hoffnung, dass unser Europa noch gerettet wird. Deshalb kommen manche hierher. Deshalb schickt Gott Leute aus Indien und deshalb schickt Gott Leute aus Südamerika. Und warum schickt Gott auf einmal Leute wieder aus Deutschland weg nach Südamerika? Genau. Genau. Dass wir berichten, es kann ja auch anders zugehen. Genau. Amen. Also das ist auch eine Hoffnung, die den ganzen Leib trägt. Amen. Wenn Jesus Glauben hat, wenn Jesus den Glauben hat, dass seine Braut einmal ohne Flecken und Runzeln dasteht, wie können wir dann zweifeln? Ja, dann haben wir den Glauben auch. Und der letzte Aspekt von unserer Gemeinschaft, die wir haben durch den Heiligen Geist, ist die Gemeinschaft in der Anbetung. Und das ist sicher einer der wunderbarsten Aspekte der Gemeinschaft. Wenn wir zusammenstehen in der Anbetung vor unserem Herrn. Und das geschieht auch durch den Heiligen Geist. Was hat Jesus zu der Frau gesagt am Samariterbrunnen? Es ist notwendig, dass man den Vater anbetet im Geist und in der Wahrheit. Im Heiligen Geist ist es notwendig, dass wir ihn anbeten. Wir können nicht nur einfach so daher singen. Es ist notwendig, dass auch unsere Anbetung vom Heiligen Geist geführt wird. Deshalb auch unser Sprachengesang ist ganz wichtig. Weil da können wir so richtig mal anständige Worte gebrauchen, die dem Herrn wirklich wohlgefallen. Einer hat mal gesagt, so witzigerweise, dass manchmal am Sonntag früh der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sich unterhalten und sich gegenseitig fragen. Und dann sagt Jesus mal zum Heiligen Geist, sag mal, hast du das Lied geschrieben, was die gerade singen? Weil man oft so Lieder singt, die nicht vom Heiligen Geist inspiriert sind, ja? Das ist mehr was für unsere Seele. Aber das betet nicht unbedingt Gott an. Ja? Sondern unsere Anbetung, in unserer Anbetung, wo kommen wir denn da alle hin? Alle vor den Thron Gottes. Und da ist Gott der Vater und dann Jesus und der Heilige Geist wirkt in uns. Und die Engel, die singen mit. Und das soll alles eine wunderbare Anbetung sein für den Vater. Und das ist diese tiefe Gemeinschaft, die wir dann zusammen und mit dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist haben. Wo auch der Feind sich nicht mehr einmischen kann. Sondern wenn das geschieht, dass wir in diese Anbetung zusammen hineinkommen, dann flieht der Feind. Dann flieht der Feind. Und dann haben wir unseren Sieg. Philipper 3, Vers 3. Ich gebe euch noch diesen einen Bibelvers zu diesem Punkt. Philipper 3, Vers 3. Da sagt Paulus, denn wir sind die Beschneidung. Wir, die wir Gott im Geist dienen. Wie dienen wir Gott? Im Geist, nicht im Fleisch. Wir dienen Gott im Geist. Und wir rühmen uns in Christus Jesus und wir vertrauen nicht auf das Fleisch, sagt Paulus. Auch wenn ich natürlich aufs Fleisch vertrauen könnte und dann erklärt er, wer er so alles ist, nach dem Fleisch her. Aber das alles hat ihn nicht mehr interessiert, sondern er sagt, wir sind die Beschneidung, die wir am Herzen beschnitten worden sind durch die Wiedergeburt. Wir sind diejenigen, die die Fähigkeit haben, Gott zu dienen im Geist. Und ich denke, einer der höchsten Dienste, die wir Gott bringen können, ist, wenn wir in Anbetung vor ihm stehen. Amen. Und deshalb sind unsere Anbetungszeiten so ganz arg wichtig. Und wir schließen mit 1. Johannesbrief, Kapitel 3, die Verse 16 bis 18. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Aber auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber der Welt Güter hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und in der Wahrheit. Mit diesem Vers möchte ich unsere Bibelarbeit für heute beschließen. Woran erkennen wir seine Liebe? Dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Und folglich sind auch wir schuldig, füreinander unser Leben zu geben. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir füreinander sterben müssen oder uns füreinander umbringen müssen, ja, oder sonstiges, oder kreuzigen sogar, sondern wie kann ich mein Leben hingeben für den anderen? Indem ich ihm seine Lasten zum Beispiel trage. Einer trage des anderen Lasten, so erfüllen wir das Gesetz Christi, indem ich dem anderen helfe. Nicht mehr nur schaue, dass ich empfange und alle sich um mich, um meins und um meiner kümmert, sondern dass ich anfange, den anderen zu dienen. So geben wir das Leben für die Brüder. Und dann sagt Paulus, wer der Welt Güter hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt das Herz vor ihm. Ja? Und darin gibt es auch so Experten. Wenn man nie was hat, ja, man hat ja nie was. Und das, was man hat, reicht ja auch nicht. Ja. Aber ich denke, wir haben genug. Und wie sagt Jesus, hast du zwei Mäntel, kannst du einen geben. Hast du zwei Brote, kannst du eins weitergeben. Wie bleibt die Liebe Gottes sonst in ihm, wenn er sein Herz verschließt? Geht nicht. Und dann lasst uns Liebe nicht mit Worten, noch mit der Zunge. Das ist nämlich leicht, wenn wir einander zusagen, du, ich liebe dich, in der Liebe des Herrn oder sonstiges, du, ich stehe zu dir oder sonst was und von hinten, zack, ein Messer rein, das ist nicht so toll, ne? Deshalb wollen wir einander lieben in der Tat und in der Wahrheit. Halleluja. So möge der Gott der Hoffnung und der Liebe und des Friedens euch eine geruhsame Nacht schenken. Und wie gesagt, wenn ihr nicht schlafen könnt, dann tut, was euch der Heilige Geist zeigt. Amen.